Gnade ist ein Ausdruck, der häufig in der Schrift gebraucht wird. Und wie ihr schon seht, die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, welche Auswirkung hat das auf dein Leben? Viele von euch kennen vermutlich Epheser 2, wo es heißt dann in Vers 8, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und Gott wirkt in seiner Gnade, aber welche Auswirkung hat das auf unser Leben? Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du etwas getan hast, du hast dich irgendwie etwas zu Schulden kommen lassen. Wurdest vielleicht auch erwischt, aber wurdest nicht dafür bestraft. Was war deine Reaktion? Natürlich kommt ein bisschen darauf an, was es gewesen ist, aber vermutlich erstmal eine Erleichterung. Aber die meisten vergessen das auch sehr schnell wieder. Sagen, ah, gut, ist ja nichts passiert. Ich kann weitermachen wie zuvor. Aber das ist genau nicht, was Gott von uns möchte. Er hatte die Israeliten aus Ägypten befreit und sie herausgeführt und dann zum Berg Sinai gebracht und gesagt, okay, ich gebe euch jetzt meine Gebote, ich mache euch zu meinem Volk, ich möchte, dass ihr in diesen Wegen wandelt. Und kurz nachdem dieses geschehen ist, innerhalb von 40 Tagen, haben sie das erste Gebot, nämlich keine anderen Götter zu machen, gebrochen. Und haben ein goldenes Kalb gemacht. Gott sendet Mose zurück, konfrontiert dieses, aber direkt im Anschluss, Mose kommt noch einmal zu Gott und Gott offenbart sich folgendermaßen. Er sagt, ich bin Yahweh, Yahweh, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Gerade dann, wo man vielleicht denken würde, jetzt kracht's. Jetzt wird er einmal so richtig explodieren. Jetzt wird er ihnen zeigen, was sie dort angestellt haben. Sie haben sich von ihm, der sie befreit hat, der ihnen neues Leben gegeben hat, der sie von der Sklaverei der Sünde befreit hat. Und jetzt haben sie sich abgewandt zu irgendeinem goldenen Gegenstand. Aber nein, er offenbart sich, wer er ist. Und er sagte, so bin ich und so werde ich immer sein. Ich bin immer der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß oder reich an Gnade und Treue. Welche Auswirkung hat das? Zu wissen, dass Gott so ist, wie äußert sich das in unserem Leben? Viele denken, unter der Gnade kann ich dann leben, wie ich will. Mir ist ja vergeben. Aber dem ist nicht so. Wir sind zwar nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz, aber wir sind nicht gesetzlos. Sondern die Gnade gibt uns die Freiheit, nicht mehr sündigen zu müssen. Gibt uns die Freiheit, nicht mehr unter dieser Sklaverei der Sünde, wie es die Bibel ausdrückt, leben zu müssen. Und die Frage ist häufig, und damit haben wir letzte Woche schon angefangen, ich möchte dort diese Woche die Fortsetzung machen, wie schaffe ich das? Wir sind in Römer Kapitel 6, wenn du es aufschlagen möchtest, um mitzulesen. Ich werde es vorlesen, Römer 6, und ich lese zuerst die Verse 15 bis 19. Römer 6, Vers 15. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Wie schaffe ich das, dass die Gnade wirklich mein Leben bestimmt, müssen wir zuerst bedenken, wem du dienst. Und es beginnt hier wieder mit einer rhetorischen Frage, was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Gibt schon die Antwort, auf gar keinen Fall. Es sollte doch jedem klar sein, wem man gehorcht, der kann über einen bestimmen. Und die Optionen, die hier erwähnt sind, entweder als Sklaven des Gehorsams, Sklaven Gott gegenüber oder Sklaven der Sünde zum Tod. Okay. Und dann beschreibt er, wir waren Sklaven der Sünde. Aber wir waren Sklaven der Sünde nicht mit Ketten aus Eisen, aber mit Ketten der Gewohnheit. Es war nicht, wir waren versklavt und in dem Sinne von, wir wurden zu etwas gezwungen, was wir nicht wollten, sondern wir waren versklavt, indem wir das auch noch gewollt haben, indem das mit unserem Herzen übereinstimmt. Weil in unserem Herzen sind diese Verlangen drin. Wir haben einen Wunsch nach Anerkennung. Egal, ob ich damit dann Gott ehre oder nicht. Und so ist dieser Wunsch nach Anerkennung geht einher mit der Sklaverei der Sünde. Wir haben vielleicht beobachtet, dass wenn ich irgendwie besonders aussehe, bekomme ich Aufmerksamkeit. Egal, ob die jetzt gerade gut ist oder nicht gut ist. Aber da ist wieder dieses Verlangen dort. Und wir haben vielleicht auch gelernt, wenn ich dies tue, was auch immer dies für dich ist, dann fühle ich mich glücklich. Der Körper schüttet diese Glückshormone aus, unabhängig davon, ob die Handlung richtig war oder nicht. Und das zeigt, unser inneres Verlangen, unser Fleisch und die äußere Verführung, die Welt, arbeiten zusammen. Wir waren also willentlich Sklaven der Sünde. In Sprüche 7 wird es für eine konkrete Sünde so erwähnt, Sprüche 7, Verse 21 bis 23. Sie verleitet ihn, und das ist im Sinne von sexuellen Sünden, sie verleitet ihn durch ihr vieles Überreden, mit ihren glatten Lippen reißt sie ihn fort. Er folgt ihr augenblicklich, so wie ein Stier zur Schlachtung geht, wie in die Fessel hüpft der Hirsch, bis ein Pfeil die Leber ihm zerreißt, wie ein Vogel sich ins Fangnetz stürzt und nicht weiß, dass es um sein Leben geht. Mit unseren Sünden ist es ein bisschen so, wir folgen denen willentlich, nicht bedenkend, wohin das führt. Er sagte, bedenke, wem du dienst. Es sind zwei Herren, nicht einfach Herr sowieso, sondern Herrscher. Und die Sünde ist nicht damit zufrieden, dass du es nur ab und an tust. Sie will dein Leben bestimmen. Und Gott ist nicht damit zufrieden, dass wir ab und an auf ihn hören. Er will bestimmen, er weiß, was gut für uns ist. Und dann heißt es in unserem Text in Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Gott sei Dank, dass dies für Christen die Vergangenheit ist, und wir befreit worden sind. Wodurch? Haben gelesen. Indem ihr von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre. Okay. Nicht nur der Lehre, sondern dem Bild der Lehre, das Wort hier ist Typus, der Veranschaulichung dieser Lehre. Und das von Herzen. Klingt immer ein bisschen kompliziert. Aber was er hier sagt ist, ihr wart genauso wie alle anderen auch. Aber ihr seid der Veranschaulichung dieser Lehre, seid ihr gehorsam geworden. Wer ist diese Veranschaulichung? Christus. Ihr habt an ihn geglaubt, von Herzen. Und das hat es in euch verändert. Ich glaube, was es für mich am stärksten veranschaulichen ist, stell dir vor, an beiden Seiten hier sind starke Magneten. Das eine sind die Sünden, sind die Verführungen, die auf das Fleisch eingeht. Auf der anderen Seite ist Gott und ist sein Geist. Okay? Und Gott will uns ziehen zu sich, zur Gemeinschaft mit ihm, weil er weiß, dass seine Anleitungen gut für uns sind, dass es ein erfülltes Leben ist und dass es zum ewigen Leben führt. Die Verführung will uns auch zu sich ziehen, aber hat nichts zu bieten. Und dann malt vor und sagt, du kannst jetzt Spaß haben, du kannst das jetzt genießen, denk nicht drüber nach, was danach passiert. Okay? Und der Sog ist in diesem da, weil wir waren Sklaven der Sünde, wir haben dieses Fleisch in uns, das sich dazu hingezogen fühlt. Aber, er sagt, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, er hat uns hiervon befreit und uns zu Christus versetzt, dass wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind. Was er sagt, was wir jetzt bedenken müsste, wem gebt ihr euch hin? Okay? Weil das Fleisch ändert sich nicht. Das will weiter jetzt Erfüllung haben. Das will Glückshormone haben. Das will geehrt werden. Das will Anerkennung bekommen. Das will gesehen. Das will respektiert werden. Aber da ist etwas in uns, das sagt, ich will, dass Gott verherrlicht wird. Ich möchte gebraucht werden. Ich möchte, dass Gott mich verändern kann. Dass ich nicht hieran hänge. Okay? Und jetzt der Knackpunkt für uns immer ist, welches zieht. Wie ist es bei Magneten? Die ziehen die ganze Zeit. Ob sie etwas anziehen oder nicht, wovon ist das abhängig? Einmal, ob das darauf reagiert, klar, ja, wenn du irgendwie Holz hast oder so, das reagiert dann nicht auf die Magneten. Aber wir haben ja schon gesagt, wir reagieren darauf. Es kommt darauf an, wo du bist. Okay? Je näher du am Herrn dran bist, desto schwächer wird die Anziehungskraft da drüben und so stärker die Anziehungskraft des Herrn. Je mehr ich mich hier aufhalte in der Sünde, desto stärker ist die Anziehungskraft. Und ich habe das Gefühl, ich komme nicht los, weil ich in dieser Nähe bleibe. Ja, und deswegen sagt er, macht euch dieses bewusst. Wir waren eben Sklaven der Sünde, aber ihr seid freigemacht worden und ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und dann erklärt er in Vers 19 und sagt, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Er sagt, ich muss das so ausdrücken, weil Vergleiche haken immer irgendwo ein bisschen. Und ich glaube, das bezieht sich darauf, dass er sagt, wir sind Sklaven der Gerechtigkeit, weil an anderer Stelle heißt es ja, ihr seid freigemacht. Ja, bin ich jetzt Sklave oder bin ich frei? Wieder bei diesem Bild. Ich bin hier von diesem Sog freigemacht worden. Gott hat mich herausgezogen. Ich hänge nicht mehr an diesem Magneten der Sünde. Ich komme nicht weg. Er sagt, ich habe dich dort rausgenommen. Du brauchst nicht mehr dort hängen. Und ich möchte dich gerne zum Sklaven der Gerechtigkeit machen. Ich möchte, dass du hier bei dieser Gerechtigkeit kleben bleibst, ja, hängen bleibst, dass du diesen Sog in dich aufnimmst, dass du darauf reagierst. Aber wir lesen hier auch immer wieder, stellt euch der Gerechtigkeit zur Verfügung. Das heißt, es ist eben nicht eine Sklaverei mit der Peitsche, zu sagen, du musst und ich knechte dich hier jetzt, sondern ich möchte, dass du dieses realisierst. Ich möchte, dass du hier bleiben möchtest. Ich möchte, dass du die positive Anziehungskraft siehst, die positiven Auswirkungen siehst. Aber es besteht die Möglichkeit, sich wieder von dem anderen anziehen und hinziehen zu lassen. Mit diesem, wir sind Sklaven der Gerechtigkeit geworden, will er veranschaulichen, wir sind in einem anderen Herrschaftsbereich. Das ist der andere Magnet, zu dem sind wir hingezogen worden. Und das wird gut deutlich in Philipper 3, das habe ich hier an die Leinwand projiziert, Philipper 3, wo es heißt, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sagen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Hier, das sind die, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehre die Schande ist. Die rein auf dieses sich konzentrieren. Und er sagte, das muss aber nicht mehr sein, sondern wir haben ein neues Bürgerrecht. Wir wurden verpflanzt in Gottes Reich. Wir sind verändert worden. Okay? Und die Folgerung sollte dann sein, Vers 19, wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Oder so, stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Instrumente der Gerechtigkeit. Dass wir unsere Instrumente, also unsere Glieder, unseren Leib Gott zur Verfügung stellen. Vorher waren unsere Augen, Ohren, Hände, Verstand dafür gebraucht, dem Fleisch zu dienen. Und er sagte, nun sollen diese gleichen Organe Gott zur Verfügung stehen, dass er dadurch wirkt. Und die Auswirkungen werden gegenübergestellt und am deutlichsten ist das in Galater 5. Und ich will das einmal vorlesen. Ab Vers 19 haben wir erstmal, wenn wir uns hier hinsaugen lassen, zu dem Magneten der Verführung, des Fleisches, der Sünde. Okay? Dann sagt es, Galater 5, 19, offenbar sind die Werke des Fleisches. Offenbar ist, was dabei herauskommt. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also kannst die Liste fortsetzen. Das ist hier. Okay? Und er sagte, wer da bleibt, der ist nicht im Reich Gottes. Okay? Auf der anderen Seite, Vers 22, die Frucht des Geistes, was Gott produziert, wenn ich bei ihm bleibe, ist, Vers 22, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind die Auswirkungen, von wem du dich zur Verfügung stellst. Ich kann meinen Begierden nachgeben, aber es führt immer zu Streit, Unreinheit und so allem Möglichen. Nicht, dass du alles davon tun musst, aber alles in diese Kategorien, weil ich will es auf mich konsumieren. Ist mir egal, was es Auswirkungen für die anderen hat. Hauptsache, ich bekomme, was ich will. Okay? Und er sagte, da ist etwas in uns. Wir alle waren so. Aber er sagte, Gott hat uns frei gemacht. Wir müssen dort nicht bleiben. Wir können anders sein. Wir können voller Freude, Friede, Liebe sein. Aber dazu müssen wir uns auch dem Herrn zur Verfügung stellen. Also die Heiligung funktioniert dann so. Reagiere nicht auf die Sünden anderer, sondern auf die Gnade Gottes. Reagiere nicht darauf, was andere getan haben oder auch was dir an Angeboten gemacht werden, das, was dir sofort irgendwie sagt, das fühlt sich gut an, wenn ich weiß, Gott warnt davor. Okay? Weil sonst ist diese Anziehungskraft zu stark. Es ist irgendwie bei uns Menschen ist es häufig drin zu sagen, das ist ja irgendwie, was ich gerne möchte, weil das Fleisch darauf reagiert. Und häufig ist der Gedanke dann, wie nahe kann ich hier sein, ohne dass ich vom Magneten ganz angezogen werde? Und gesagt, das ist verkehrt. Weil irgendwann übertrittst du doch die Grenze und du hängst wieder in der Sünde drin. Stattdessen stelle dich Gott zur Verfügung, sei hier und er zieht uns hin und er bewirkt das dann in uns. Und du sagst, naja gut, aber hier war doch schon davon die Rede, dass das ja schon der Fall war. Das heißt ja zum Beispiel, Vers 18, freigemacht von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Das ist doch schon geschehen. Wie passt das zusammen? Achso, bin ein bisschen vorgekommen. Bevor ich dazu komme, noch ein Vers hier, Hebräer 12. Da sagte, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Strebt danach, hier in dem Anziehungsbereich, in dem Kontrollbereich des Heiligen Geistes zu sein. Wenn du da bist, was fehlt? Nach diesem Text ist es ein Mangel an der Gnade Gottes. Es ist ein Mangel an dem Verständnis, was Gott uns gegeben hat. Und er sagte, das führt dann dazu, dass eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und viele verunreinigt werden. Er sagte, statt mich hier aufzuhalten, stelle dich Gott zur Verfügung. Erkenne seine Gnade, erkenne, wovon er uns befreit hat und lebe in der Nähe des Herrn. So ist Gnade nicht das gleiche wie Gesetzeswerke. Gesetzeswerke ist, ich muss tun. Ich versuche durch meine Anstrengung von da wegzukommen und irgendwie mich dahin zu bewegen. Ich versuche mit meiner Leistung irgendwie Gottes Wohlgefallen zu verdienen. Aber Gnade ist auch nicht Gesetzlosigkeit, zu sagen, ah, super, Gott hat mir vergeben, ich bleibe hier kleben. Ja? Sondern Gnade ist Gottes Gerechtigkeit, dass sein Geist wirkt durch das Vertrauen ihm gegenüber. Zu sagen, ich habe gesehen, was du gewirkt hast. Ich habe verstanden, dass Christus für meine Schuld gestorben ist. Und ich sehe, dass du uns verändern möchtest, dass dann Liebe und Frieden und Freude einkehrt. Und ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Gebrauche du es und wirke dieses in mir und durch mich. Wir sind nicht unter dem Gesetz, wir sind unter Gnade. Aber wir müssen bedenken, wem stelle ich mich zur Verfügung? In welche Richtung gehe ich? Sage ich, Ich stelle mich der Sünde zur Verfügung. Ich tue, was das Fleisch möchte, aber auch mit den Konsequenzen. Okay? Oder aber, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung und ich möchte, dass du auch durch deinen Geist dieses in mir bewirkst. Die Frucht des Geistes. Okay? Und er erklärt das noch ein bisschen weiter, Verse 20 bis 23. Ich möchte die zuerst lesen und dann erklären. Dort heißt es, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, derer ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also bedenke einmal, wem du dienst, welcher ist der Herr? Und zweitens, bedenke die Auswirkungen. Bedenke, was hat dir das gebracht? Wohin hat das geführt? Und die Antwort, Vers 21, Dinge, derer ihr euch jetzt schämt. Hast du etwas in deinem Leben? Muss es niemandem sagen hier, wo du sagst, ich schäme mich dessen. Das war nicht gut gewesen. Das ist mir peinlich. Das Problem ist, Sünden sind nicht nur peinlich vor Menschen, sie sind tödlich vor Gott. Das erklärt er direkt im Anschluss und sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die gute Nachricht, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was ist dieses ewige Leben? Weil für viele, wenn sie das hören, ist irgendwie dieses Ewige hier im Vordergrund und ist so eine endlose Fortsetzung. Das ewige Leben ist keine endlose Fortsetzung des irdischen Zustands, sondern ein geistlich neues Leben in Gemeinschaft mit Gott. Okay? So ist es nicht einfach nur, ich mache dies, wie es ist, ohne Ende weiter, sondern es ist eine neue Art von Leben in einer Gemeinschaft mit Gott. Und dieses neue Leben äußert sich notwendigerweise in der Frucht. Jesus hat gesagt in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also, wohin hat dieses geführt, was aus uns herauskommt? Und welche Frucht soll herauskommen? Und wenn wir in unserem Text zurückschauen, in Römer 6, da heißt es in Vers 22, von der Sünde freigemacht, Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht? Welche ist das? Frucht zur Heiligkeit, aber das Ende, ewiges Leben. Okay. Frucht ist Heiligkeit. Und das bewirkt der Geist durch unseren Gehorsam, durch die Bereitstellung zu sagen, ich stelle mich Gott zur Verfügung, das ist, was er in uns wirkt. Und dass das Gottes Ziel ist, lesen wir auch an einer anderen Stelle in 1. Thessalonicher 4. Dort heißt es ab Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinem Bruder in einer Sache übervorteile, weil der Herr Rächer über dies alles ist, wie wir auch euch vorher gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. So, und dann, die Frucht, die ich in und durch dich hervorbringen möchte, ist Heiligung. Und die ist dann ein Zeichen, dass die Veränderung stattgefunden hat. Deswegen fragt er hier und sagt, okay, wenn du zurückblickst, als du nicht für den Herrn gelebt hast, weil wir Sklaven der Sünde waren, welche Frucht hattet ihr damals? Okay. Hab das so formuliert, kannst du darüber nachdenken. Du kannst nicht erwarten, dass andere dir abnehmen, dass du neu geworden bist, wenn du weiter so lebst wie früher. Wir hatten eben von Jesus gehört, dass er gesagt hat, am Feigenbaum wirst du keine Disteln finden. Wenn mein Leben bestimmt ist von Neid, von Zorn, von Eifersucht, von Ungeduld, aber ich immer den Leuten sage, du musst an Jesus glauben, der hat mir vergeben, der hat mich neu gemacht. Und sie schauen an und sagen, was neu? Du bist noch genauso stachelig wie vorher. Ja. Gott möchte und sagte, wenn dieses in euch wirkt, dann ist dort eine Veränderung. Nicht in Perfektion, aber es ist eine Veränderung, die stattgefunden hat. Heiligung ist ein Prozess. Und wir werden das im nächsten Kapitel sehen. In 2 Wochen machen wir dort weiter. Dass Paulus selber damit zu kämpfen hatte. Okay? Und wir kommen darauf. Aber ich möchte es mit einer Zeichnung darlegen, die ich hoffe uns hilft, diese Veränderung zu verstehen. Nämlich diese. In der Errettung sind wir neu geworden. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind geheiligt, positionell. Und wir werden verherrlicht am Ende. Dann werden wir sein wie er, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Das Dazwischen, was so ein bisschen wie eine schlechte Handschrift aussieht, was es auch ist, ist die Kurve der Heiligung. Und ich habe das absichtlich so gemacht, weil die Heiligung ist nicht ein eindeutiger Stufenprozess oder einmal eine große Stufe und danach bin ich auf Vollkommenheit, sondern es ist eine Entwicklung. Aber Vers 22 sagt uns hier, ihr seid jetzt schon freigemacht von der Sünde und ihr habt die Frucht der Gerechtigkeit. Lest nochmal vor, wie es hier im Text steht. Jetzt aber von der Sünde freigemacht. Das ist geschehen. Ihr seid schon freigemacht. Und Gottes Sklaven geworden. Habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit? Als das Ende aber ewiges Leben. Ihr habt dieses schon. Positionell. Okay. Und Heiligung ist der Prozess, in dem die Praxis der Position angepasst wird. Okay. Heiligung ist das, wenn das, was Gott in uns drin gewirkt hat, sich nach außen auswirkt. Und das ist, was er möchte. Das ist, was er, warum er uns hier auf Erden gelassen hat. Weil viele sagen sich, hey, wenn ich errettet bin, warum komme ich nicht gleich zur Verherrlichung? Wäre doch super. Ja, dann hätte ich nicht all die Kämpfe und müsste mir nicht anhören, was alle anderen Blödes sagen. Und Gott sagt, nee, das mache ich so nicht. Weil ich möchte, dass, oder Gott möchte, das, was er an dir tut, auch anderen veranschaulicht, was Gott auch an ihnen tun möchte. Eine Erklärung dazu ist zu sagen, hat es von innen neu gemacht. Es ist nicht, wir reißen uns zusammen, wir strengen uns mehr an, sondern heute im wissenschaftlicheren Begriffen, er hat die DNA geändert. Und wenn die DNA geändert ist, dann wird auch etwas anderes dabei herauskommen. Er sagte, vorher war unsere DNA an die Begierden ausgerichtet. Das ist, was uns bestimmt hat. Ihr wart Sklaven. Ihr wart davon abhängig. Das ist, was euch bestimmt hat. DNA stimmte überein. Er sagte, wenn ihr Christus kennengelernt habt, dann habt ihr erkannt, warte mal, wenn ich diesen Weg weitergehe, das führt zum Tod, das führt zu Streit, das führt zu all den Trennungen, zu all den Spaltungen, zu all den Kriegen. Gibt es nicht etwas, ich komme hiervon nicht los, ich weiß, dass es schlecht ist. Den meisten Leuten brauchst du nicht sagen, dass Krieg und Streit und Eifersucht und all die Sachen schlecht sind, das wissen sie. Aber ich komme davon nicht los. Was Gott tut, ist, dass er uns dieses vergibt und uns versetzt in sein Reich der Gerechtigkeit. Er sagt, okay, bleibe jetzt in diesem Bereich. Ich nehme euch noch nicht mit hier übers Ende hinaus in die Verherrlichung. Und ich möchte zeigen, dass aus dieser schwachen Metallnadel, die hier dran klebte, dass die verändert werden kann und dass die jetzt anders leben kann. Dass du anders leben kannst. Weil das darauf verweist, nicht auf die tolle Nadel, sondern auf die Größe des Magneten. Und Gott sagt, er zieht nicht automatisch, sondern indem er sich selber darstellt. Er zieht durch sein Wort. Und er sagte, hier ist, wie ich bin. Ja, ich bin heilig und gerecht. Ich bin nicht so wie die Sünde, die dich immer wieder hinführt zu Dingen, wo du sagst, na, das wollte ich aber nicht als Auswirkung. Aber das ist doch auch für uns ganz logisch. Ich kann nicht allen Leuten Vorwürfe machen und sie beleidigen und dann sagen, aber ich erwarte Liebe und Freundlichkeit und Höflichkeit zurück. Und manchmal fühlen wir uns so und sagen, ja, genau das soll ich machen. Okay? Aber dieses ist in der Regel, wenn ich dieses tue, dann bleibe ich daran und es bleibt in diesem Kreislauf. Aber bei uns kann es unterbrochen sein. Und deswegen hatte ich das vorhin so ausgedrückt, dass wir nicht schauen auf das, was andere getan haben. Weil wenn ich darauf schaue, dann werde ich darauf reagieren. Die Person war unhöflich. Die Person hat mich beleidigt. Die Person hat dieses oder jenes getan. Und ich reagiere jetzt mit der gleichen Identität auf die gleiche Art und Weise. Man sagt, ja, das ist in uns allen drin, jeder kann das. Ich glaube, keiner von uns braucht Nachhilfe zu sagen, wie kann ich jemand anders beleidigen, wenn der mich beleidigt hat? Irgendjemand, der sagt, ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte? Das ist alles natürlich in uns drin. Ich weiß nicht, wie man zurückschlägt. Natürlich weißt du das. Aber wie schaffe ich es, dass ich das nicht mache? Dass ich vergebe? Dass ich meine Feinde liebe? Nicht, wenn ich hier klebe. Aber wenn ich nicht darauf schaue, zu sagen, was machen die hier, sondern darauf schaue, zu sagen, wie hat Gott gehandelt? Wie ist er mit mir umgegangen? An dem Beispiel am Anfang, wie ist er mit Israel umgegangen? Nicht, bitteschön, ihr wollt goldenes Kalb, ihr wendet euch ab von mir, ich zeige euch mal, was es bedeutet, sich von mir abzuwenden. Ich vernichte euch. Sondern ich bin gnädig und barmherzig. Und so war er heutzutage. Ja? Und er zieht damit und sagt, hier ist, wie ich bin. Ich kann dieses nicht tolerieren. Ich sehe, wohin das führt und das hat seit dem Garten Eden immer zur Trennung sowohl von Gott als auch von anderen Menschen geführt. Aber ich mache es anders. Und ich komme zu euch und ich vergebe und ich liebe und ich nehme eure Schuld auf mich, damit ich euch vergeben kann. Und wenn ihr jetzt bei mir bleibt, dann kommt und lernt von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ihr werdet einen Frieden finden. Und jetzt kann ich aus diesem Frieden, aus dieser Gnade, aus dieser Barmherzigkeit auf das reagieren. Nicht indem ich schaue, wie nahe kann ich noch rankommen, und immer noch so einen positiven Gotteseinfluss haben. Und indem ich sage, ich bleibe hier. Und ich hänge an den Magneten dran. Und dann kann der Magnet durch mich auch andere zu sich ziehen. Das ist Gottes Absicht mit uns, dass seine Gnade an und durch uns sichtbar wird. Wir haben am Anfang 2. Petrus 1 gelesen in der Bibellese. Ich nehme nur noch mal diese drei Verse aus der Mitte dort raus. 2. Petrus 1 ab Vers 8. Er sagte, denn wenn diese Dinge, und das war dieser Heiligung, die am Anfang beschrieben wurde, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Ja, wenn wir diese Christusähnlichkeit, wenn wir seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit, seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade mehr und mehr ähnlich werden, okay, dann wird es Frucht bringen. Wir werden nicht träge sein. Okay? Wer wieder hierhin zurückgeht, der hat vergessen, der ist blind, kurzsichtig über das, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Der blendet das aus und lebt, als wenn dieses die Erfüllung des Lebens ist. Ja, als wenn es nur ums Hier und Jetzt geht. Ohne Früchte, ohne neue Frucht des Geistes, werden wir die Zweifel an Gottes Wirken und an unserer Rettung nie verlieren. Du kannst ja noch so viel einreden, aber wenn das immer bei hier ist und sagen, ich bin und ich bleibe hier, und ich glaube, Gott möchte da auch gar nicht die Zweifel ausrollen, sondern möchte, dass wir darüber kommen. Okay? Aber wenn er sagt, ich sehe, dass bei mir etwas anders ist, ich sehe, dass ich nicht bin, was ich einmal war, ich merke Gottes Wirken an mir, dann haben wir auch die Frucht und dann werden wir nicht träge sein, nicht fruchtleer sein. Und wir sollen uns jetzt, Vers 10 hier, uns befleißigen, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Es ist doch durch Werke? Nee. Wir machen das fest, indem wir fest an ihm bleiben. Ja? Indem ich hier beim Herrn bleibe. Und er sagte, wenn ihr das tut, dann werdet ihr nicht straucheln. Dann werdet ihr fest bleiben und stehen können. Was ist, wenn ich doch keine Früchte sehe? In 2. Korinther 13, Vers 5 schreibt Paulus an die Korinther und sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prüfe, hat diese positionelle Veränderung stattgefunden? Okay? Was ist dazu notwendig? Ich gehe ein paar Kapitel hier in Römer zurück. Römer 3, dort heißt es ab Vers 22, wir hatten das schon behandelt, sagte Ende Vers 22, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Habe ich diese Voraussetzung erfüllt? Dann wirkt Gott den Rest. Okay, aber ich muss zuerst erkennen, zu sagen, ich werde allein aus Gnade durch Glauben gerechtfertigt. Und wenn das der Fall war, wenn du diese Rechtfertigung hast, wenn du Vergebung deiner Schuld hast, eingesehen hast, ich bin ein Sünder, ich war Sklave der Sünde. Ich habe das nicht nur ab und an getan, sondern das hat mich gezogen und ich kam nicht weg davon. Aber ich wende mich zu Christus, ich habe um Vergebung gebeten und er hat mich errettet. Dann tu, was wir heute gelesen haben. Stelle dich Gott zur Verfügung und er wird wirken. Indem ich einfach auf sein Wort höre und das, was er sagt, auch umsetze. Also die Frage für dich heute ist, welches ist dein Herr? Ist es noch die Sünde, die dich bestimmt? Oder ist es Christus? Okay. Oder gibt es diese unhaltbare Situation, dass du versuchst, zwei Herren zu dienen? Und du wirst fast auseinandergerissen. Die einzige Möglichkeit, das loszuwerden, auf Erden, ist, stell dich dem Herrn zur Verfügung. Du hast mich errettet. Dein Weg erkenne ich ist besser. Du bist der Gott, der vergibt. Du gibst die Frucht des Geistes. Das klingt viel besser als die Werke des Fleisches. Herr, hier bin ich. Wirke du an mir. Habe die Freiheit, mich zu verändern. Bestimme du mein Denken. Bestimme du meine Reaktion. Bestimme du mit dem Bewusstsein, wie du mit mir umgegangen bist, wie ich auch mit anderen umgehe. Und er wird durch uns wirken. Wo bist du? Hast du die Vergebung? Hast du die Bedingung erfüllt, indem du erkannt hast, zu sagen, wir alle waren dort. Ich war gebunden an meine Sünde. Hast du Vergebung? Und dann hast du gesagt, Herr, hier bin ich, hier ist mein Leben. Und vielleicht sagst du, ja, in letzter Zeit habe ich so ein bisschen gespielt hier, irgendwo dazwischen. Und stell dich heute nochmal erneut dem Herrn zur Verfügung und sage, Gott, ich merke diese Anziehungskraft. Ich war zu weit hier drüben gewesen. Ich merke, wie mich das doch wieder zieht. Aber ich habe verstanden, wohin das führt. Und ich möchte auch nicht immer diese Zweifel haben. Ich will nicht hin und her gezogen sein. Ich will, dass du durch mich Frucht der Gerechtigkeit bewirken hast. Ich möchte, dass du geehrt wirst. Ich möchte, dass du in mir Gestalt annimmst, dann stell dich ihm zur Verfügung. Er tut es, er bewirkt die Frucht. Und wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, du kennst, wie diese Welt funktioniert. Und du kennst auch die Anziehungskraft, die die Sünde weiterhin auf uns hat, weil wir das Fleisch noch haben. Aber Herr, ich bete, dass wir uns wirklich bewusst machen, wohin das führt und welche Auswirkungen das hat. Und Herr, ich bitte dich, dass wir uns dir wirklich ganz zur Verfügung stellen und dass du an jedem Einzelnen hier die Veränderung bewirkst. Ich bete, wenn jemand hier ist, der noch gefangen ist in der Sünde, der vielleicht von dir gehört hat, davon gehört hat, dass es anders sein könnte, aber das selber noch nie erlebt hat. Herr, ich bete, mache ihnen das klar, öffne ihnen das Verständnis dafür. Lass sie erkennen, dass in Christus, in deiner Gnade es einen Ausweg gibt. Und ich weiß, dass ich zum Großteil zu Gläubigen rede. Und Herr, ich bete, dass wir nicht unverändert bleiben, dass wir nicht mit der Sünde spielen, sondern dass du in uns deine Heiligung bewirkst. Dass wir an uns die Frucht deiner Heiligkeit und deiner Barmherzigkeit und die Frucht des Geistes an uns sichtbar wird. Persönlich und als Gemeinde. Denn wir brauchen dich. Wir können das nicht aus eigener Anstrengung tun. Ziehe uns, Herr, und halte uns nah bei dir. In Jesu Namen.